close was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance. Schade.
Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Bull, considering he was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Viel Wind um Nix. Ich bin Flo, bei mir im Studio sind der Jan aus Berlin. Moin Jan.
Moin moin, moin moin.
Und der Toni. Moin Toni.
Moin moin.
Wir haben heute zwei ganz spezielle Gäste für euch dabei. Ich freue mich tierisch, dass die beiden Jungs Zeit gefunden haben, sich mit uns zu unterhalten und zu quatschen. Bei uns in der Runde sind Erik Heil und Thomas Plößel von HP Sailing. Moin Erik.
Moin.
Moin Thomas.
Guten Morgen.
Wie geht's euch?
Gut. Erstmal. Wir sind auf unserem Weg Richtung Tokio und haben so Up and Downs, aber insgesamt, glaube ich, sind wir ganz gut dabei.
Ich habe mit Thomas, als wir probiert haben, mal einen Termin für unser Gespräch zu finden, so im Vorfeld gequatscht, irgendwie, Thomas, über was wollen wir denn eigentlich reden? Und Thomas meinte irgendwie so, lass uns doch mal über Dinge sprechen, die wir nicht irgendwie an 30 anderen Stellen schon erzählt haben. Und dann kam Thomas gleich mit einem Knaller, womit wir natürlich ins Gespräch einsteigen wollen. Thomas, du meintest, dass es eure Kampagne Richtung Tokio 2020 oder jetzt 21 ja fast gar nicht gegeben hätte.
Ja, genau. Genau.
What? Warum?
Soll ich erzählen? Einfach, das ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, die Geschichte.
Erzähl mal.
Ja, das war Anfang 2018 und wir sind ja nach Rio, haben wir erstmal irgendwie Pause gemacht, jeder hat so ein bisschen Science gemacht und 2017 habe ich dann ein bisschen angefangen weiter zu studieren und Erik hatte diese GC-Projekte gemacht und war eigentlich voll so im Segel-Profi-Modus drin und da habe ich gedacht, na gut, das ist eigentlich ganz geil, da habe ich auch wieder Bock drauf so. Dann habe ich mich so ein bisschen darauf eingestellt mehr und er hat dann aber Medizin angefangen zu studieren und irgendwie hat mir dann so irgendwie die Perspektive gefehlt. Ne? Und dann dachte ich, das irgendwie funzt das hier nicht mehr so richtig für mich. Ne? Weil ich habe jetzt gedacht, wie soll diese Kampagne dann aussehen? Und dann haben wir uns im Kiel getroffen und dann habe ich Erik, meinte ich so, irgendwie, so läuft das irgendwie nicht so richtig gut für mich. Ne? Mhm. Und gut, dann sind so ein paar Wochen vergangen, hat Erik irgendwie ein bisschen angefangen zu surfen und guckt, ob was er sonst noch so machen kann, seglerisch und aber irgendwie war das Thema, dann ließ das uns doch auch keine Ruhe. Und dann hat Erik was ganz Smartes gemacht und hat überlegt, wer ist denn eigentlich ein guter dritter Moderator für so ein Gespräch, um zu gucken, was ist eigentlich denn doch noch sinnvoll mit uns. Und dann haben wir unseren ersten, allerersten Trainer, der uns 2001 auch zusammengebracht hat, genommen. Unseren Teenie-Trainer. Und haben uns mit dem getroffen. Ja.
Das ist ja spannend. Also ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist ja spannend, dass ihr da direkt den Weg mit dem Moderator gewählt habt.
Ja, das kann Erik vielleicht auch gleich sagen, warum gerade Micha. Micha heißt er übrigens.
Ja, ich meine, Micha ist, er ist einfach eine super neutrale Person. Selbst ist er Polizist und eigentlich, weiß nicht, ob er normalerweise Leute judged überwiegend, aber generell ist er irgendwie super angenehm und überhaupt nicht parteiisch. Und das ja, das ist für so ein Gespräch natürlich Gold wert.
Ist das eine Person, zu der ihr, wenn das ein alter Trainer ist, quasi eine Beziehung erhalten habt? Oder war der relativ überrascht, dass ihr euch dann mal wieder gemeldet habt?
Oh nee, der ist, wir sind regelmäßig in Kontakt mit ihm. Er ist, gehört zum größeren Fankreis für unsere ganzen Olympiakampagnen jetzt. Und war auch mit in Rio. Und klar, der ist immer voll mit dabei. Die ganze Familie ist mit dabei.
Ja. Total geil.
Ich würde auch sagen, er ist Teil der Familie.
Nice. Sehr nice.
Und mit dem habt ihr euch dann getroffen und habt mal Tacheles geredet?
Ja, nee, es war gar nicht unbedingt so Tacheles. Es war eigentlich ein relativ offenes Gespräch. Es ging eigentlich einfach nur darum, mal festzuhalten, oder so hat er das, oder haben wir das, ja, so lief das dann auf jeden Fall, festzuhalten, was will eigentlich jeder von uns, ne? Und wo sind die Schnittpunkte? Und ja, also die. Das Ergebnis ist eigentlich ganz, ganz einfach. Irgendwie hatten wir beide noch so Bock auf Segeln und auch wenn dann irgendwie mit dem anderen, weil das ja irgendwie einfach am meisten Sinn und Spaß und irgendwie Erfolg versprechend ist. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir das eben dann zusammen? Und im Prinzip ist dann dabei rausgekommen, also sage ich auch ganz ehrlich, da war ein großer Knackpunkt für mich. Ich war dann so ein bisschen versteift darauf, unbedingt dieses Segelthema so in den Fokus zu rücken. Und dann war aber das Ergebnis, okay, Tommy, es ist eher so, ne, Segeln ist ganz, machen wir so nebenbei und mal gucken, was dann dabei rauskommt, sage ich jetzt ganz ehrlich, das ist klar, trug sich nach außen ganz anders, aber und du darfst dann studieren. Also ich darf studieren und mach so mein Ding und wir segeln und haben aber unsere Schnittpunkte definiert und das machen wir. Und das war eigentlich das Ergebnis, wie wir es dann weiter gemacht haben. Das heißt, die Priorität war dann doch das Studium erstmal. Aber es hat dann dazu geführt, also für mich vor allem, dass ich so viel Bock immer hatte, an diesem Freitag dann aus der Uni nach Kiel zu fahren und da endlich aufs Boot zu kommen wieder. Und am Sonntag habe ich aber auch wieder total Bock gehabt, zurück nach Berlin wieder, also TU Berlin habe ich da studiert, zu fahren, um weiter zu was zu lernen. Und das war auf jeden Fall in dem Jahr eine super coole Balance. Ja, und es hat auch gereicht, dass wir in dem Jahr Vierter wurden bei der WM. Also es war irgendwie ganz nice. Und seitdem hat sich das eigentlich immer mehr so verschoben in Richtung mehr Kampagne, würde ich meinen. Also, ja. Genau.
Es ist so ein bisschen auch so ein Klassenfahrt-Feeling, wenn man die ganzen Leute dann auch wieder trifft, also jetzt international gesehen.
Ja, also es ändert sich ein bisschen was, aber es Der Kern, der bleibt wirklich. Also das ist ganz witzig zu sehen, auch wenn man mal so anderthalb, zwei Jahre weg ist. Man kommt zurück und überwiegend sind das die gleichen Gesichter, die man auf jeden Fall sieht. Und ja, ist auf jeden Fall, kann man auch sagen, ist auch so eine Art Familie, diese Seglerszene. Das ist ja so ein alter Stamm, den man jetzt schon seit ungefähr 10, 12 Jahren sieht und mit dem man die Welt bereist. Ja, das ist schon, ein bisschen Klassenfahrt-Feeling vielleicht.
Ja, spannend.
Das finde ich ja auch ziemlich spannend. Also als externer Beobachter sozusagen habe ich irgendwie schon auch mitbekommen, dass ihr wenig gesegelt seid in der Phase. War aber umso mehr halt von diesem vierten Platz auch beeindruckt. Und hat mir auf alle Fälle gezeigt, dass ihr wirklich, wirklich was drauf habt. das führt mich zu so einer Frage. Habt ihr noch irgendeinen anderen Erfolg? Also ich kann mir vorstellen, dass sowas halt auch nochmal zusammenschweißt oder so. Einen Erfolg unabhängig von der Bronzemedaille, den ihr richtig, richtig geil findet?
Du meinst danach oder davor?
Ja, egal wann. Also oder irgendwas so oder so, wo ihr sagt, boah, das ist so ein Punkt, der ist für uns persönlich oder hat ihr dann einen anderen Punkt, wo ihr sagt, das ist mein Highlight?
Ist halt individuell, ne? Ich weiß nicht, können wir ja separat antworten. Ich fange mal eben an. Ja, genau. Also für mich ist jetzt aktuell, würde ich sagen, klar, man kann da auf Erfolge, also auf irgendwie Zahlen auch gucken, aber jetzt nicht zuletzt unser Vize-Weltmeistertitel ist natürlich ein mega, mega, mega Erfolg. Also es ist einfach der Hammer. Vor allem in Neuseeland, das war auch emotional dann ganz gut aufgeladen, weil ich das Land super geil finde. Aber ich finde, einen starken Erfolg haben wir gemacht, nämlich tatsächlich mit dieser Geschichte, dass wir eben die Kombination zwischen Bildungsweg und ne, also irgendwie Karriere, jobmäßig irgendwie weiterzukommen und der Segelkampagne so, dass wir es genauso gemacht haben, das finde ich klasse. Und der Erfolg daran ist eben, dass wir dass das Segelprojekt auch erfolgreich war. Ich meine, wir haben beide, Erika ist mit Medizin 100% da im Stoff, hat nichts irgendwo liegen lassen, ne? Ist jetzt im siebten Semester schon. Und ich habe meinen Master Maschinenbau abgeschlossen. Das ist einfach, das finde ich einen krassen Erfolg gerade, ne? Dass wir das ja, parallel überall irgendwie geschafft haben.
Erik, dein persönlichster größter Erfolg? Oder ja, der nicht so auf der Hand liegt?
Ja, Thomas hat schon gesagt, die WM ist natürlich schon, war auch echt ein Highlight, der Vize-Weltmeister in Neuseeland, aber vor allem, weil wir auch immer gerne in Neuseeland waren und weil wir uns mit dem Land auch echt identifizieren. Ja, das sind nette Menschen, es ist wirklich ein tolles Land, super schön. Und Thomas war früher schon zum Schüleraustausch da, deswegen war das irgendwie, und wir hatten auch eine Gastfamilie, die uns supportet hat ohne Ende. Das heißt, das war irgendwie auch emotional auf einem hohen Niveau. Ein Erfolg war noch früher, 2013, dieser Weltcup-Sieg auf Mallorca. Das war auch ein Highlight für mich, weil das so unsere erste große Errungenschaft im internationalen Segelsport, fand ich, war, die ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Mhm. Und klar, das Studium auf jeden Fall auch. Also das Studium ist super schwer für mich, dann auch in dieses Lernen überhaupt erstmal reinzukommen. War auch mal was ganz Neues. Und es ist natürlich schon, also man macht es genau, wie man so ein Segelprojekt dann durchzieht, und in so ein Tunnel gerät, ist man beim Studium auch unterwegs, und das fand ich schon, und auch bei den Prüfungen, ich fand das auch, ich dachte, ja gut, ich bin jetzt so für Olympia, Medal Races und so weiter, ich bin ja Drucksituation gewöhnt, dann kommt man da ins Studium mit den Prüfungen, und dann ist eine ganz andere Aufregung auf einmal da, weil man gar nicht so richtig weiß, kannst du das bewältigen oder nicht. Und im Sport, dann weißt du, hast du ungefähr eine Vorstellung, was sind so die Chancen, etwas zu bewältigen, was sind da die Risiken. Und ich fand, das Verhältnis war echt schwieriger beim Studium als beim Segeln.
Ich glaube, da erinnert sich jetzt jeder Zuhörer an ein paar Prüfungen in der Uni oder auch in der Schule und kann gut nachvollziehen, wovon du redest. Ja,
ja, aber ich glaube auch, unabhängig davon, ich glaube, dieses Konzept, das wir jetzt gefahren sind, das ist vielleicht keine Leitlinie für Nachwuchssegler, weil Thomas und ich segeln eben schon seit jetzt in ein paar Tagen 20 Jahren zusammen. Und das ist einfach für uns leichter, aufs Boot zu gehen und wieder schnell zusammen gut zu segeln, als vielleicht für welche, die erst seit 3-4 Jahren zusammen auf dem Boot unterwegs sind. Also wollte nur sagen, das ist vielleicht keine Orientierung, die man so annehmen kann und einfach versucht umzusetzen, um erfolgreich zu werden, sondern das hat bei uns so funktioniert, aber es muss nicht bei jedem der beste Weg sein.
Ja, das ist auf jeden Fall klar. Was ich glaube, was aber das ein sehr gutes Beispiel ist, weil ja dann doch, glaube ich, viele versuchen auch das Studium noch in die erste Kampagne zu pressen oder noch vor die erste Kampagne quasi und sich da megamäßig Druck machen, dass es irgendwie alles von Anfang an gleichzeitig passieren muss. Und ihr demonstriert ja das Gegenteil eher, dass man sich ruhig auf die eine Sache erstmal fokussieren kann und dass der Zug noch nicht abgefahren ist für alles andere hinten raus. Ne? Also das ist schon ein wertvolles Beispiel.
Ich würde noch mal kurz, wo wir gerade sind, bei dem Thema sind, ihr segelt seit 20 Jahren zusammen, habt in Berlin angefangen, habt ja nicht die klassische Opti-Karriere jeweils gemacht, sondern segelt ja eigentlich schon seit dem Teenie zusammen, dann glaube ich, auf dem Teglersee. Und der Weg dann in den 49er war ja auch nicht ganz einfach. Da war ja, also eigentlich hat man ja auf euch abgeraten, 49er zu segeln, oder ihr hattet sogar Verbot, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Ja, Thomas, willst du was sagen?
Ja, ich sag mal kurz was dazu. Ja, das war nicht so ganz einfach. Also Verbot ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht. Wir waren ja damals mit unserem damaligen 470er Landestrainer in Berlin, Mike Knobloch, waren wir in der Trainingsgruppe, und Mike hat uns, das war auch eine gute Weichenstellung also für unseren Weg, super wichtig, dass Mike damals gesagt hat, ey Jungs, überlegt euch mal echt mit dem 49er, ne? Wir sind damals 470er gesegelt, Zielgewicht 135, von ihm erweitert auf 145, und da haben wir eigentlich schon immer so dran gekratzt wie nichts Gutes. Also das war auch, ne, 470er war für uns echt so ein bisschen, ja, so eine Einkasernierung vielleicht, also wirklich, also nee, einfach schwierig, ne? Sobald irgendwie unter 10 Knoten Wind waren, haben wir da echt gesuffert. Nein, und dann haben wir uns einen 49er gekauft und sind damit segeln gegangen, und für uns war das der Himmel auf Erden. Einfach, weil dieses wirklich, das Boot ist auch, ich finde das immer noch, ist einfach so ein geiles Boot. Also das macht so Spaß, das ist anspruchsvoll, auch, also du beherrschst das nie ganz, und das ist einfach toll, es macht einfach Spaß. Klar ist es nicht so schnell wie Nacra und so, und es foilt nicht, aber es ist eben, man ist näher am Wasser. Es ist so ein bisschen mehr wie, hat so ein bisschen was vom Windsurfen vielleicht mehr, ne, als jetzt so Nacra. Mhm. So, auf jeden Fall sind wir nach Berlin. Und in Berlin gab es leider, also es gab vor uns schon eine riesen Trainingsgruppe. Das, ich weiß nicht, ob das überhaupt Leute wissen, aber so um 2000 rum, da gab es 4-5 Boote. Wir haben die nie kennengelernt, diese Menschen. Wie gesagt, die sind auch eine deutliche Generation über uns. Und dann gab es dann echt einen tragischen Unfall. Also wirklich tragischen Unfall, und danach waren die Offiziellen oder ne, die, ja, waren alle extrem vorsichtig und haben halt das Thema 49er erstmal ausgespart in Berlin. Und als wir dann mit unserem nagelneuen, total glücklich, kamen wir da auf den Hof am Landesleistungszentrum, Und da gab es erstmal ein bisschen Ärger, dass wir da bitte im Fortinane nicht antreten sollen. Ne? Und dann haben wir so ein bisschen unterm Radar sind wir immer mit Mike, mit der Trainingsgruppe damals, die es ja noch gab, für 70er, sind wir immer mitgereist und sind einfach quasi, haben die geghostet mit denen immer zu allen Trainingslagern und so. Nee, das war im Prinzip nur dieser Spätsommer-Herbst, dieses eine Jahr 2007, als wir angefangen haben, hingefahren, und weil wir einfach, wir hatten ja keinen Trainer, wir hatten irgendwie auch kein Geld für irgendwie einen eigenen Trainer. Damit einfach nur jemand da ist, der mal ein Auge auf uns schauen kann, dass, ne, ob wir auch wieder reingefahren sind abends, so ungefähr. Also wir sind dann immer mit Mike parallel aufs Wasser gegangen und manchmal hat er uns auch nochmal ein paar Tipps gegeben, aber im Prinzip haben wir dann die 470er da geghostet und so fing es an mit uns, genau.
super spannend, weil es halt auch ohne Struktur sozusagen, ne, einfach das gemacht, worauf ihr Bock habt, wo ihr meint, das ist cool, und da war jetzt nicht, wer nimmt mich an die Hand, oder? Also klar, ihr seid ein bisschen begleitet, aber da war jetzt keiner da, da ist eine Trainingsgruppe, da gehe ich rein. Insofern sogar noch gegen Widerstände gekämpft. Und haben sie euch dann irgendwann machen lassen oder wie lange hat das gedauert, bis es dann doch cool war, dass ihr 49er segelt? Das war ja, muss ja deutlich vor 2013 gewesen sein.
Ja, das ging dann ja Richtung DSV relativ schnell. Also wir haben natürlich schon in dem Jahr 2007, noch als wir in 70er waren, haben wir schon mit Rico Dinais, der war damals 49er Bundestrainer, der ist auch mit den Packholz damals nach Peking gefahren. Das war ja ein Jahr vor Peking. Und mit denen haben wir schon Kontakt aufgenommen. Und wir waren auch im Herbst 2007, waren wir auch schon mal dann in Kiel und haben da mit dieser Nachwuchsgruppe und Rico so ein bisschen trainiert. Aber die ersten Anfänge waren halt wirklich mit Mike. So, und dann kam auch relativ schnell so die Orientierung Richtung Kiel. 2008 waren wir ganz viel dann da und wurden auch in die Trainingsgruppe aufgenommen. Und dann kam auch irgendwann ja der Wechsel nach Hamburg. Also da geht's jetzt, kommen wir jetzt ins Tausendste, aber so.
Okay.
Also mit dem Verein nach Hamburg, das meine ich.
Ja, ja, genau. Und dann habt ihr, also klar, Verein, NRV Olympic Team dann relativ schnell auch, und seid ja schon, ich würde es so nennen, korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber habt ja schon probiert, auch Richtung London 2012 Gas zu geben.
Ja, also es hat sich eher ergeben, können wir fast sagen. Also wir haben uns zügiger vielleicht entwickelt als erwartet und sind dann doch noch mit in diese Kampagne reingerutscht, obwohl das eigentlich echt früh für uns war. Ja, und letztendlich haben wir da gegen Tobi und Hannes verloren, die durch die Kieler Woche ein Riesenergebnis sich reingeholt haben. Wir waren bei den WMs und EMs, waren wir, glaube ich, ganz gut dabei, aber wir waren natürlich noch nicht auf dem Niveau, wo wir eine Chance hatten, irgendwie bei einer Medaille mitzumachen, mitzuspielen. Und haben 2011, glaube ich, das erste Mal die Top 10 bei einer WM erreicht. Das war schon gut, aber das war nicht so, dass wir da mit Ambitionen zu den Olympischen Spielen nach London gereist wären. Wie es dazu gekommen ist, wir waren in einer Trainingsgruppe mit Tobi und Hannes und mit noch ein paar anderen Kieler Teams und waren am Ende von Thomas Rhein trainiert, der zu der Zeit Bundestrainer war. Und ja, das hat sich echt gut entwickelt mit den Jungs. Wir waren immer sehr ambitioniert unterwegs. Tobi ist ja sowieso einer, der viel Wissen hat, sehr viel Theoriewissen im Kopf jedes Mal abspeichert und neu dazulernt und uns als Trainingsgruppe da echt bereichert hat.
Ganz kurz, Erik, wir reden die ganze Zeit von Tobias Schadeweit und Hannes Baumann für alle, die nicht jetzt wissen, wer Hannes und Tobi sind. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, kein Problem. Das sind die Starter eben von den Spielen 2012 und das hat sich alles, als Gruppe haben wir uns da gut entwickelt und sind dann, ja, wie gesagt, am Ende doch ein bisschen reingerutscht in die Quali, obwohl das 2009 noch gar nicht absehbar war, dass das so entsteht. Ja,
ja, spannend. Dann habt ihr, also dann wart ihr auch gar nicht, sagen wir mal, also sicherlich wart ihr enttäuscht, dass ihr dann letztendlich verloren habt, die Ausscheidung. War dann aber sofort klar, sagen, okay, wir machen weiter, wir wollen Richtung 2016 nach Rio, oder wollen wir unbedingt hin?
Ja, ich glaube, ich habe es nicht mehr so ultra genau im Kopf, aber ich glaube, es war nicht der Gedanke da, dass wir so frühzeitig aufhören wollten. Es war ja grundsätzlich erst Rio angestrebt und dann ist London mit reingekommen ins Spiel und dann ging es eben mit dem Ziel wieder direkt zurück nach Rio. Und dann hatten wir ja auch in Rio, hatten wir auch einen brasilianischen Trainingspartner, der uns irgendwann mal angesprochen hat, durch den wir dann auf einmal sofort einen Einstieg nach Brasilien gefunden haben und vom ersten Jahr an der neuen Kampagne vor Ort in Brasilien trainiert haben. Ja, also das ging schnell zur Kampagne Rio über.
Was ich ja ganz spannend finde, ist, ich habe mich ja ein bisschen dann verfolgt und wir haben ja auch ein paar Projekte zusammen gemacht, also jetzt nicht seglerisch, aber medial, da können wir nachher nochmal zu schnacken. Ihr habt ja dann auch starke Trainingspartner mit Justus Schmitz, Max Böhne in Deutschland gehabt. Im Gegensatz zu den anderen Klassen in der Zeit hat man immer das Gefühl gehabt, dass das nicht so ein Konkurrenzkampf ist. Also dass da irgendwie schon, also von außen zumindest das Bewusstsein war, dass man nur zusammen weiterkommt.
Das wurde von Thomas Rhein, von dem Trainer damals, ganz massiv, also wirklich ganz, ganz massiv gepusht, das Thema. Ne? Der hat das eben beobachtet in den anderen deutschen Klassen, aber auch in dem Weg Richtung London, in der 49er-Trainingsgruppe. Thomas Rhein ist ja 2009 erst Bundestrainer geworden. Also es war seine erste Kampagne und ihm hat das halt total gestunken, dass damals gab es vier deutsche Teams, also uns ausgenommen tatsächlich, die mit voller Ambition Richtung London versucht haben, sich zu qualifizieren, die auch alle irgendwie, glaube ich, eine ganz gute Chance gehabt haben. Die haben aber alle ihre eigene Suppe gekocht, mehr oder weniger. Und im Endeffekt war es halt so, dass Tobi hat die Quali zwar gewonnen, aber es war nicht so, dass die alle richtig, richtig gut waren. Und das hat ihm gestunken, weil er der Meinung war, ey, wenn die zusammengearbeitet hätten, die hatten alle so viel Fähigkeiten, jeder für sich, wenn die zusammengeschmissen hätten, gut, dann wäre vielleicht jemand anders gefahren, aber insgesamt wäre die Gruppe viel, viel besser gewesen. Und dann hat er, wir waren ja damals, weil die anderen aufgehört hatten, alle mehr oder weniger, das Top-Team Justus und Max, Justus Schmidt und Max Böhme war unser Konkurrenzteam, die gab es noch, und da hat er gesagt, ey Jungs, ich will hier nicht so eine, ich sag das jetzt nicht, so ein Mist sehen, sondern ihr arbeitet ordentlich zusammen. Ne? Also das war die Quelle im Prinzip. Und für uns war das voll, voll cool. Wir fanden uns ja, wir waren ja auch noch nicht so fest im Kopf, wir müssen jetzt, also jeder für sich, ich muss jetzt, ich will zu Olympia. Ne? Sondern wir haben gesagt, ja, finden wir cool. Und wir haben das auch durchgehalten, bis eben zuletzt. Das war ganz stark. Ich meine, es hat auch halt dazu geführt, dass wir zwei wirklich, A war die Ausscheidung super eng, ganz, ganz knapp am Ende. Wir haben mit, glaube ich, 4 Punkten Vorsprung gewonnen auf insgesamt 30 Punkte oder so. Also, weißt du, so 10%, nicht viel. Und es waren beide Boote halt einfach in der Weltspitze. Ne? Also beide Boote haben in den Jahren vor den Spielen Medaillen gewonnen, mehrere Medaillen bei Weltcups, Europameisterschaften.
Also war echt schon krass. Starke Trainingsgruppe, ja, das hat man, glaube ich, auch gesehen. Ihr habt die Ausscheidung dann gewonnen und seid dann zu Olympia gefahren. Ich glaube, wir könnten jetzt eine Stunde lang über Olympia erzählen. Was ist das für ein Erlebnis, wenn man zu Olympia ist und die ganzen Eindrücke dann auf einen reinprasseln? Jetzt war Rio ja auch eine Olympiade, wo die Segler nicht komplett woanders sind. Wie geht man mit dem Druck um? Druck ist auch falsch, mit den ganzen Eindrücken, die da entstehen, und wie fokussiert man sich dann trotzdem darauf, Leistungen abzuliefern?
Ja, also überwiegend würde ich sagen, Routinen. Sind 1000 neue Sachen, die dazukommen, aber das ging nicht bei Olympia los, es ging schon früher los, mit viel mehr Mediennachfrage, viel mehr Events und irgendwie Dinge, die noch stattfinden, bevor es eigentlich losgeht, mit Einkleidung und hier und da wollen dann immer noch ein paar mehr Leute etwas und haben Gesprächsbedarf und dann ist man eigentlich schon so ein bisschen vorbelastet, wenn man da nach Rio reist. Und vor Ort, die Eindrücke kriegst du ja direkt am ersten Tag. Du reist an und fährst mit dem Shuttle direkt nach Rio ins Olympische Dorf. Das heißt, Olympische Dorf, diese ganzen Check-in und dann Deutsches Haus. Also es sind alles natürlich neue Eindrücke. Dann diese riesen Mensa, das sind alles sehr spezielle Sachen, aber da gewöhnt man sich eigentlich ziemlich schnell dran. Und dadurch, dass wir jetzt nicht in irgendwelche Stadien fahren, die viel voller sind als normal oder wo unterwegs noch viel mehr Party gemacht wird, sondern wir sind ja doch ein bisschen abgelegen mit dem Segeln, würde ich sagen, war das vielleicht gar nicht so schlimm für uns, wie vielleicht für andere Sportarten. Also als Unterschied zum normalen Daily Life. Klar, dann hast du natürlich eine Mixzone, durch die du jeden Tag durch musst, wo du die Pressefragen beantwortest, aber da muss man eben eigentlich auch nur durch. Und wenn man das alles so ein bisschen, diesen Trubel so ein bisschen ausblenden kann, dann ist man, glaube ich, ganz vernünftig dabei. Und ja, hilfreich ist natürlich immer, sich Routinen zu überlegen und die dann abzuspulen. Ja,
ja, ich finde es ein riesen Problem eigentlich irgendwie so im deutschen Segelsport, dass die meisten Athleten einfach nur eine Olympiade fahren. Also einmal zu den Spielen fahren, weil es ist ja schon unglaublich schwierig, irgendwas beim ersten Mal gut zu machen. Ja, wie viele Weltmeisterschaften seid ihr jetzt schon gefahren, bevor dann da eine Medaille bei rumkommt? Ja, aber ihr habt das ja demonstriert, dass das echt gut geht, erfolgreich zu sein bei den ersten Spielen. Und also du hast jetzt gerade Routinen angesprochen. Würdest du oder auch Tommy irgendwas besonders hervorheben, was dazu beigetragen hat, dass man da beim ersten Versuch quasi, der ja potenziell auch der einzige Versuch ist, das weiß man ja immer nicht, da tatsächlich dann so performen kann?
Boah, ja. Was Besonderes hervorheben, das kann ich gar nicht sagen. Also alles hat so ein bisschen seine Bedeutung. Man hat eine gewisse Routine, die man auf dem Wasser vom ersten Start immer abläuft. Und dann gibt es Routinen, die man eben auch dann vorher am Morgen, das morgendliche Programm sah bei mir und Thomas oder also bei uns beiden komplett unterschiedlich aus. Ich bin ein bisschen früher meist unterwegs als Thomas. Deswegen sehen wir uns eigentlich, bis wir im Hafen sind, meist gar nicht. Und da hat jeder seinen eigenen Ablauf, den er durchgegangen ist. Und wir hatten ja nochmal irgendwie 45 Minuten zur Besinnung im Bus, bis wir dann im Segeldorf angekommen sind. Jeden Tag. Also ich könnte jetzt nichts genau hervorheben, was da vielleicht ganz toll war.
Ja, aber gut, trotzdem ein guter Insight, ne? Also alleine, ich glaube, das stellen viele ja auch irgendwie in den Vordergrund, gerade wenn ich so in 420er Reihen gehe, dass man als Team irgendwie fast verheiratet sein muss und dass dann schon morgens sich beim Frühstück auf den Sack geht. Ja, also das auch wichtig, also eine interessante Info, glaube ich, für die meisten. Das passt schon.
Das glaube ich auch, wenn man 20 Jahre zusammensegelt, ich will nicht sagen wie eine alte Ehe, aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, oder? Dass ihr trotzdem irgendwie eure Individualität in dem Team bewahrt und das dann immer zusammenrauft. Ist es nochmal, also, oder Erik, wenn du von Routinen sprichst, oder Thomas, kannst ja auch antworten, ist es dann nochmal dann im Verlauf der Regatta, wenn man merkt, okay, wir kommen hier ganz gut rein, wir segeln vorne mit, wir haben eine Medaillenchance, ist das dann nochmal eine andere Qualität, oder ist das eigentlich dann, war das für euch dann das Gleiche wie so, okay, wir segeln jetzt um den Weltmeistertitel mit?
Du meinst von der Wertigkeit?
Ja, oder von der Anspannung, vom Gefühl her, von der Nervosität?
Ja, man stolpert da ja nicht so rein, ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass man zu Olympia fährt und dann nach dem ersten oder zweiten Tag merkt, oh, wir haben ja hier eine Medaillenchance. Also so ist es ja nicht, ne? Sondern wir haben uns ja schon ein halbes Jahr vorher damit auseinandergesetzt, was da passieren kann oder soll. Mhm. Vielmehr, ne? Und wir haben uns halt wann war das denn, im April oder was, ne? Also ein paar Monate vorher haben wir uns halt überlegt, wo können wir da enden im Prinzip. Ne? Und haben uns so ein bisschen die Gegner aufgeschrieben und haben uns überlegt, wen von denen können wir eigentlich schlagen und wen nicht. Also Pete konnten wir nicht schlagen in unserer Rechnung und die anderen eigentlich alle schon. Dann haben wir uns halt als Ziel irgendwie den zweiten vorgenommen und haben uns jeder für sich dann individuell halt mit diesem Ergebnis auseinandergesetzt. Und haben uns auch überlegt, was bedeutet das für jedes einzelne Rennen? Ne? Wie gut muss eigentlich jedes einzelne Rennen laufen? Und das ist eigentlich ganz spannend, ne? Also wenn du, es ist halt im 49er wirklich durch die Jahre weg immer, und es ist auch immer noch so gewesen, wenn du bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft und auch bei Olympischen Spielen irgendwie im Schnitt einen fünften Platz wärst, dann gewinnst du schon eine Medaille. Mhm. Okay. So, und das ist natürlich ein Fünfter von 20 Booten, ist natürlich viel, viel einfacher als Vorstellung, also pro Rennen als Vorstellung, als irgendwie zu sagen, ich will am Ende auf dem Podium stehen. Das war für mich ein Riesenproblem. Ich hatte überhaupt gar keinen Zugang zu dieser Vorstellung, ich gewinne, ich werde hier eine Medaille. Also war total weit weg, unmöglich. Aber die Idee, jedes einzelne Rennen irgendwie Top 5 anzukommen, das ist ja easy. So. Weißt du? So, und so sind wir da irgendwie reingegangen in diese Regatta. Und das hat sich, also ich habe meine Strategie da oder die Routine oder irgendwas überhaupt nicht verändert und das Mental Setup auch nicht. Ich hatte so ein kleines Sparbuch, wie so, weißt du, früher auf der Bank. Mhm. Und da habe ich mir halt, ich wusste ja Top 5, was übrigens ein Fehler war, weil Top 5 endet ja in Bronze, was ja am Ende auch passiert ist, aber egal. ja, das war so ein Denkfehler so ein bisschen auch, ne? Aber gut, auf jeden Fall habe ich mir so ein Sparbuch angelegt und habe mir am Abend immer auf einen Zettel geschrieben, was wir für Platzierungen gefahren sind. Ne? Ich weiß noch, erster Tag war, glaube ich, 3 und 5 oder so, und dann hatte ich sozusagen 2 gut, weil ich muss ja 5 und 5 ist ja Ziel, aber 3 und 5 bin ich ja schon, habe ich jetzt schon 2 übergespart, so, also über Target. Und so habe ich mir jeden Tag die Platzierung aufgeschrieben und hatte diesen kleinen Zettel. Genau, richtig, und hatte diesen Zettel im Nachttisch liegen, so, und das war so ein bisschen mein persönlicher Leitfaden auch, was dieses Rechnen, ich bin ja auch eher so ein Rechentyp, ne, also, ja, so lief das auf jeden Fall.
Stark.
Hat ja auch geklappt dann letztendlich. Also ist ja, scheint ja ein gutes Sparbuch gewesen zu sein. Gute Methode auf jeden Fall. Ja, ist echt, echt spannend vom Mindset her, dass man, wie du schon sagst, dass das für dich einfacher so zu rechnen, als sich damit verrückt zu machen, irgendwie so sagen, ich muss hier immer aufs Podium fahren.
Ich glaube, da kannst du jeden Segler fragen, jeden 4-2-Segler, kannst du mal fragen, glaubst du wirst meine Medaille bei einer WM gewinnen? Ne? Dann wird er sagen, Alter, also schätze ich jetzt auch mal, das ist, glaube ich, super schwer zu greifen. Ja, weil du siehst, also ich weiß ja noch, wie das für mich war. Damals die Großen, die Guten, das waren immer so Typen total weit weg und überhaupt, die waren einfach gefühlt so besser. Und irgendwann erst dieses Learning, das kam übrigens bei uns 2013 bei diesem ersten Weltcup-Erfolg, da haben wir gelernt, irgendwie die kochen auch nur mit Wasser. Und irgendwie, ne, wenn man jedes einzelne Rennen einigermaßen gut fährt, dann ist man da auch. Das ist gar nicht so weit weg. Also das ist, die Krux lag für mich auf jeden Fall voll in diesen Einzelergebnissen.
Ich versuche das tatsächlich den Opti-Seglern auch zu predigen, aber die sind da überhaupt nicht empfänglich für, leider noch nicht. Ich glaube, da gehört auch eine gewisse Reife dann dazu, dass man das dann tatsächlich auf den Kreis kriegt. Ja.
Sag mal, und diese Routinen und letztendlich dieses Mindset, habt ihr das für euch selber erarbeitet oder hattet ihr da Unterstützung von Coaches?
Teils, oder? Thomas?
Ja,
also
ja,
auf jeden Fall. Diese Routinen, die wir auf dem Wasser haben, wann wir welchen Ablauf durchspielen, da ist natürlich der Coach immer mit beteiligt. Und an Land ist es ja auch so, dass der Coach so ein bisschen Einfluss darauf hat, wie der Tagesablauf aussieht. Ja, ich würde sagen, teils.
Mhm. Ja, und wir hatten halt auch damals so einen Mental Coach irgendwie, mit dem wir ein bisschen was gemacht haben. Und dann hatten wir noch durch Zufall einen anderen Typen eigentlich aus der Wirtschaft kennengelernt, mit dem wir dann, der meinte so, ey Jungs, was ist eigentlich mit eurem Ziel? Habt ihr eigentlich die Zielvorstellung definiert und so? Und der hat uns dann im Prinzip nach diesem SWOT, also Stärken-Schwächen-Analyse-Prinzip, hat er gesagt, ihr analysiert doch mal eure Gegner und guckt mal, wo ihr rauskommt. Das haben wir halt auch gemacht, aber ich glaube, das war auch gut. Ne? Aber wir hatten da auf jeden Fall viel so, ich würde eher sagen, so Impulse von außen, die wir halt irgendwie dann selber umgesetzt haben.
Mhm. Ja, spannend. Und dann gab es die Siegerehrung, also beziehungsweise erstmal gab es ja natürlich die Rolle rückwärts auf dem Wasser, die haben wir alle gesehen. Dann gab es die Siegerehrung, ihr hattet die Medaille um. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da auf dem Treppchen steht und dann die Hymne gespielt wird?
Wird sie ja nicht.
Wird sie nicht?
Nee. Als Dritter, also die Hymne wird nur vom Erstplatzierten gespielt. Als Dritter kriegst du keine Hymne, aber deine Flagge geht halt hoch, was für mich auch schon super emotional war.
Ja. Jungs, danke fürs Intro auf jeden Fall an der Stelle. Ne?
Ja, es gibt ja so ein, ich weiß gar nicht, wo du das gehalten hast, das Interview, aber das haben wir mal genommen und haben das in unser Intro von unserem Podcast gepackt. Vielen Dank dafür. Okay, ihr kam zurück und ich kann mich noch erinnern, irgendwie, das ist ja irgendwie in Kiel, immer wenn irgendwas passiert, also das hatten wir jetzt bei euch, bei der Olympiamedaille oder als Budi halt auch damals Weltmeister wurde oder so, gibt's ja so eine irgendwie dann kurz erstellte WhatsApp-Gruppen mit irgendwie allen Leuten, die in Kiel sind. Und da gibt's ja so eine Kneipe, die Villa hieß die damals. Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, ist ja egal. Und dann jedenfalls irgendwie, ja, wir treffen uns alle da, außer die Leute, die dann jetzt gewonnen hatten, die wissen davon immer nichts. Und dann auf einmal Überraschungsparty und Vollgas. Und das war auf jeden Fall, also für mich, weil ich daran teilnehmen konnte, auch nochmal ein super Erlebnis, weil ihr wart da, irgendwie die ganze Seglerfamilie aus Kiel war da. Wir hatten einen schönen Abend, ich konnte mal eine Bronzemedaille in der Hand halten. Ja, und dann ging es ja für euch dann erstmal darum, glaube ich, die ganzen Emotionen zu verarbeiten. Ihr wart ja dann sogar noch beim Bundespräsidenten, ne?
Erzähl mal was zum Marathon, Erik, zu unserem Marathon.
Der Marathon ging so um die 6 Wochen und ging im Grunde los mit unserer Ankunft in Kiel mit diesem Event. Und danach hatten wir noch ein bisschen was mit Audi zu tun und ein bisschen hier und da. Dann freut man sich natürlich auch, dass man so ein bisschen den Erfolg teilen kann. Weil sind ja auch viele daran beteiligt, dass so ein Erfolg zustande kommt. Und an dem Abend waren wir vor allem natürlich emotional dabei, weil dieses Projekt aufgegangen ist mit Justus und Max und dem ganzen Team, was wir aufgebaut hatten, für möglichst gutes Ergebnis, weil für uns stand immer im Vordergrund, dass wir eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewinnen, egal wer hinfährt. Das war so unsere Mission. Und dann mit der Medaille so zurückzukommen, war natürlich ziemlich besonders.
Ja.
Also es war die Bestätigung für dieses Projekt, für alle Beteiligten. Also Trainingsgruppenziel
war das.
Ja.
Genau.
Ja, spannend auch, dass sich dann alle dann auch gefreut haben und dann, also dass Justus und Max das dann auch als Erfolg gesehen haben, ne?
Ist natürlich hart für die trotzdem, ne?
Ja, klar. Also, ohne
die
Frage.
Die Medaille, glaube ich, hat das entschädigt ein bisschen,
ja.
Ne, dass sie nicht gefahren sind, weil sie dann gesehen haben, okay, krass, die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, und die haben wirklich viel, also die haben wirklich krank viel Arbeit reingesteckt mit uns, ne? Das hat sich dann gelohnt. Also kurzer Exkurs dazu, Justus und Max, nachdem sie die Quali verloren haben, nachdem wir die Quali gewonnen haben, sag ich mal eher, auf Mallorca, das war ja Ende März, glaube ich, oder Anfang April. Danach sind die ja noch weiter gesegelt, erstmal auch für sich, glaube ich, weil sie noch die Regatten geplant haben, in Frankreich zum Beispiel, aber die haben ja erstmal dann eigentlich für sich persönlich nicht unbedingt die Mission, aber das Trainingsgruppenziel war ja so verfest, aber so fest einfach, dass die eben mitgekommen sind nach Rio und haben mit uns bis, ich glaube, 3 Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele, haben die mit uns da fulltime trainiert. Und fulltime heißt halt, klar, wir waren immer zusammen segeln, aber Justus ist auch dann und Max sind halt auch morgens noch teilweise vor uns in den Hafen gefahren und haben unser Boot rum optimiert. Ich weiß noch, Justus hat mal 2 Tage lang einen Baum gebaut, ja, also den Großbaum. Hat er perfekt alles gespleißt, die ganzen Rollen irgendwie ausgetauscht. Und also, ne, so lief das. Und das ist einfach eine Leistung, also eine Sparings-Leistung, die ist, war für uns, also weiß ich nicht, das ist unfassbar. Unfassbar cool.
Total geil. Ja. Ja, total
also diese geil. Medaille, Erik meinte ja damals, er sägt die Medaille dann durch und so. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir haben dann einen anderen Weg gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das eigentlich wisst. Bei meinem Papa habe ich halt mit so zahnmedizinischen Abdruckmasse und so, habe ich da halt Medaillen kopiert.
Gips, cool.
Und habe die dann geil. Halt mit Bronzefarbe anlackiert und habe von der Akkreditierung, da war so ein Rio-Band, da stand auch Rio drauf und so, habe ich das Band daran gebastelt und habe den, also auch der Trainer hat eine gekriegt. Also wir haben alle eine Medaille im Prinzip, weil das halt eine Gemeinschaftsleistung ist. Und das war für die, glaube ich, auch nochmal dann ganz cool eben. Oder auch ein Zeichen dafür, dass es wirklich die gemeinsame Leistung war.
Ja, top. Also super.
Ohne Ende gut. Ja. Ohne Ende gut, ja.
Aber trotzdem war es so hart, ne? Ich meine, die Jungs wollten das selber auch. Dann kommen wir da zurück, werden natürlich mega gefeiert. Also es sind auf jeden Fall gemischte Gefühle gewesen, denke ich.
Klar.
Ne? Aber insgesamt, glaube ich, eine coole, eine runde Sache dann doch. Irgendwo, ja.
Ja, Wahnsinn. Also der Weg bis dahin ist ja schon Wahnsinn. Und er ist ja nicht zu Ende. Natürlich irgendwie Party-Marathon, irgendwie alle sich die ganzen Verpflichtungen, die dann damit einhergehen, abholen. Und dann haben wir ja schon gesprochen, habt ihr euch erstmal wieder aufs Studium konzentriert, habt eure Ziele gesetzt für die Kampagne jetzt. Macht ihr jetzt was anders als in der Kampagne Richtung Rio?
Erik, komplett anders, würde ich sagen, ne? Eigentlich komplett.
Ja. Also, gut, wir haben immer noch einen Trainingspartner, mit dem wir zu 100% offen arbeiten. Das ist Diego Bottino und Iago Mara, sind super Charaktere, auch sehr stark. Sind jetzt letztes Mal Vize-Weltmeister geworden, als wir Bronze gewonnen haben bei der WM. Die WM davor sind sie 4. geworden, als wir Vize-Weltmeister geworden sind. Und auch schon im Jahr 2014, 15, 16 haben eigentlich Justus und Max, wir und er sich mit den Europameistertiteln abgewechselt. Das heißt, das ist ein super guter Trainingspartner jetzt. Und die sind direkt mit dazugekommen, haben am Anfang mit Justus und Max und uns zusammen noch gemacht und jetzt sind wir eben zu zweit unterwegs und vor allem im Speed-Bereich entwickeln wir uns ziemlich stark. dadurch, dass wir auf so einem hohen Niveau zusammen trainieren. Und das würde ich sagen, ist schon so, dass das natürlich was ist, was geblieben ist. Und auf der anderen Seite hat das Studium natürlich in den Jahren jetzt davor ein bisschen Gewichtung bekommen. Auch natürlich mit jetzt mit Corona, dadurch, dass nicht klar ist, ob überhaupt was stattfindet. Das ist schon eine andere Vorbereitung, als sie 2016 war.
Ja, spannend. Ich würde noch mal kurz auf euer ganzes Trainingsumfeld eingehen, weil das ist ja schon ein bisschen besonders. Ich würde da gerne mal auf die Rolle von Frithjof Schade in dem Fall eingehen. Ich glaube, das haben ja nicht viele Teams, oder? Dass sie da jemanden haben, der die da so supportet?
Wurden immer mehr, glaube ich, auf jeden Fall, nachdem sie bei uns das gesehen haben, habe ich das Gefühl. Nee, wirklich. Ja, Frithjof hat auf jeden Fall, deswegen, das war eigentlich vorhin gut, wäre gut gewesen, den Bogen zu spannen, aber als wir 2018 da diese wirklich starke zweispurige Situation hatten mit Studium und Segeln, da hat Frithjof aber eigentlich auch danach eine immense Rolle gehabt, weil um das Bild mal aufzubauen, das war dann halt so, ich kam am Wochenende ja nach Kiel zum Segeln, Erik auch, wie aus der Uni. Und am Freitag, Mittag, Nachmittag haben wir uns dann zum Training da verabredet gehabt. Und Frithjof stand dann halt am aufgebauten Boot in Schilksee an der Rampe. Neos lagen bereit. Ne? Dann sind wir aus dem Auto in den Neo geschlüpft und aufs Wasser gegangen und haben trainiert. So, und ohne Frithjof wäre natürlich das nicht möglich gewesen. Weil, dann hätten wir einfach viel weniger Trainingszeit gehabt. Aber er hat natürlich noch viel, viel, viel mehr Rollen. Das ist jetzt nur so das vielleicht beste bildliche Beispiel davon. Mit Frithjof arbeiten wir jetzt inzwischen schon seit 2015 zusammen. Also Frithjof ist im Prinzip ein Typ, den habe ich mal über meinen besten Kumpel kennengelernt, kannte ich vorher eigentlich gar nicht so richtig. Frithjof ist auch studierter Geograf und hat bei uns jetzt inzwischen so ein bisschen die Teammanager-Rolle eingenommen dann. Aber das ist eben auch über, wie gesagt, seit inzwischen 6 Jahren halt extrem gewachsen einfach. Ne? Ich weiß nicht, Erik, ergänz mal irgendwie, mir fällt jetzt gerade gar nicht so richtig ein, wie ich das gut beschreiben kann.
Ja, ich meine, ursprünglich hatten wir ein ganz klares Ziel. Wir hatten eigentlich ein Ziel, dass Krankheiten reduziert werden sollen und deswegen unsere Ernährung besser werden muss. Und da kam dann durch deinen Kontakt mit Timo, kam dann Frithjof ins Spiel, weil Frithjof hat früher gearbeitet in so einer Well Food Kitchen. Und ja, okay. War dann dafür irgendwie der erste Ansprechpartner, den der Freundeskreis von uns dann im Kopf hatte. Und ist einfach mal probehalber mitgekommen zu den Events. Und das hat schon wirklich dazu geführt, dass wir signifikant irgendwie weniger Ausfälle hatten. Und mit der Zeit ist, ich meine, Frithjof jetzt, ohne Frithjof ist das nicht mehr denkbar, das ganze Projekt. Also Frithjof hat mittlerweile alle Fäden in der Hand, kann man fast sagen, von Logistik über Material, also er macht so viel am Boot mittlerweile, was er früher alles gar nicht, das konnte er früher alles gar nicht umsetzen und mittlerweile ist er da die Hauptperson, die verantwortlich ist für Instandhaltung von den ganzen Ropes, er ist im Grunde, ist er da so gut wie ein Experte geworden und Schleifarbeiten ist auch mittlerweile ein guter Skill von ihm, aber also kann man eigentlich fast gar nicht alles zusammenbringen, die Aufgaben, die er momentan wahrnimmt. Und man muss auch sagen, wenn er mit uns eine Woche unterwegs war, da braucht er erstmal 3 Wochen Pause. weil er fängt hier an, wenn wir noch schlafen. Und zwar geht das bei ihm um 6 los. Und dann fängt er an, Essen zu machen für den Tag, weil er sagt, wir müssen hier gut durch den Tag kommen. Wir haben jetzt keine Zeit, mittags nach Hause zu kommen. Also er pusht das Team dann auch. Und ist er auch am Ende, irgendwie geht er mit uns ins Bett zwar, aber hat natürlich 2 Stunden schon mehr Arbeit auf dem Buckel und unterwegs ist er die ganze Zeit auf dem Wasser, macht er Fotografie. Also er ist auch super gut geworden in den Fotos. Also die ganzen Fotos, die mittlerweile hochgeladen werden, sind alle durch Frithjof entstanden. Das heißt, da ist irgendwie auch so eine Leidenschaft entstanden bei ihm. Also er ist gut beschäftigt und wie gesagt, ohne ihn ist das nicht denkbar, die ganze Nummer.
Also ein bisschen dann quasi der dritte Mann eigentlich an Bord.
Kann man so sagen, ja.
Ich würde da nochmal einen Aspekt ansprechen wollen, den ich persönlich auf jeden Fall auch sehe, dass er euch unterscheidet von anderen Teams. Du hast gerade schon gesagt, eure Präsenz auf Social Media, glaube ich, auch nicht erst seit 2018, 2016, sondern glaube ich schon seitdem ihr zusammen segelt, habt ihr ja anfangs, glaube ich, selber, dann halt auch mit Partnern, mit mir oder auch mit Alex von WeCamps, habt ihr ja immer auch mediale Projekte gemacht. War das von euch von Anfang an wichtig, dass es diese Marke HP Sailing auch geben muss, oder seid ihr da so reingeschlüpft?
Geschlüpft, oder?
Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir hatten früher schon eine 4-7 oder so, als die Trainingseinheiten doch dann recht zäh waren bei 3 Knoten und 150 Kilo Kuhgewicht. haben wir uns eben den Spaß erlaubt und haben danach eben irgendwelche Salto-Videos gemacht und irgendeinen Quatsch eben, um uns bei Laune zu halten. Und so ist das eher entstanden, als dass wir da eine Marke entstehen lassen wollten.
Ja.
Aber klar, mit im späteren Verlauf ist das natürlich ein bisschen professioneller geworden. Und auch als wir dann angefangen haben, da ein Videoprojekt aufzusetzen mit Overpowered, da war natürlich wahrscheinlich der erste wirklich professionelle Ansatz hinter. Und dann hat sich das schon in die Richtung entwickelt.
Das war dein Film, war Flo? Dein Film
war. Ja, das Lustige war ja, dass wir eigentlich hatte das ja einen wissenschaftlichen Hintergrund, oder zumindest war das die Idee. Wir hatten ja damals das Projekt mit einer Online-Academy und wir wollten ja irgendwie einen Wissenstransfer schaffen. Und Thomas Rhein meinte irgendwie, dass das immer total schwierig ist, irgendwie Trim-Sets oder auch Bewegungen und so weiter und zu vergleichen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen mal irgendwie gucken, was denn gute Positionen für Kameras am 49er sind. Und ich bin mit Erik und Tommy zusammengesetzt und wir kamen, glaube ich, auf 12 Positionen, mögliche Positionen für GoPros an einem 49er und haben die auch alle ausprobiert. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Filmmaterial? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt auch noch einen Film draus. Das war eigentlich dieses Overpowered-Projekt. führte letztendlich dann euer Aktionismus dann in dem Bereich auch dazu, dass ihr Red Bull-Athleten geworden seid?
Vielleicht ein bisschen. Also ich glaube überwiegend schon aus Leistungshintergrund. Also war ja ein langes Projekt, Red Bull als Sponsor zu gewinnen. Da waren wir irgendwie schon seit 4 Jahren immer wieder im Gespräch mit Red Bull in München und waren auch zu Besuch ein paar Mal und ja, das ging immer hin und her und letztendlich kam aber die Entscheidung, die war recht glücklich, weil dann war auf einmal der America's Cup, da ist Red Bull eingestiegen und durch diese Präsenz im America's Cup wollten sie auch mehr Präsenz im olympischen Segelsport haben. Und weil wir dann natürlich als Erster mit einer recht guten Social-Media-Arbeit und sowieso guten Leistungen in Deutschland bekannt waren bei Red Bull, sind sie dann auf uns zugekommen. So würde ich es beschreiben.
Und dann war da noch dieser America's Cup, den ihr auch mitgefahren seid.
Der Youth America's Cup.
Hat er damit zu tun, oder?
Nee, würde ich nicht sagen. Es war erst ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, dass wir mit Red Bull, das war nach unserem Europameisterschaftstitel, da ging das auf einmal dann recht zügig.
Ja, aber da habt ihr euch ja auch nochmal auf einer anderen Spur einen Namen gemacht, ne? Also es war ja auch ein.
Du meinst beim Youth America's Cup?
Ja, ich meine News America's Cup, ne? Also da seid ihr ja schon irgendwie nochmal anders auch wahrgenommen worden oder auch überhaupt wahrgenommen worden, weiß ich gar nicht. 2013 war das, war ziemlich zeitgleich mit dem Weltcup, ne?
Ja.
Ja, so. Also aus meiner Perspektive gesehen wusste ich schon, dass ihr auf alle Fälle gute 49er-Segler seid. Aber mit diesem America's Cup ist es auch irgendwie nochmal präsenter geworden. Ne? Es gab die alle, die da mit euch, Herr Bude ja auch, ne?
Ich durfte damals leider nicht, ich war zu alt. Du irgendwie warst ja 2 Monate oder so, das war richtig schlecht.
Oh nee. Sad. Ja.
Aber das war ja auch ein Red Bull-Projekt, ne? Und so meinte ich jetzt.
Genau, das war von Red Bull geplantes Event, ja.
Erik, ich hatte schon das Gefühl, dass der, dass Roman Hagara damals von dir einen ganz, ganz guten Eindruck gekriegt hat. Weil ich weiß noch, wie du da diese Target-Speeds zerstört hast. Irgendwie, ja. Es gab irgendwie diese Geschichte, muss ich korrigieren, aber irgendwie, das ist ja, die hatten so ganz leichten Wind, ja, mit diesem AC-45 war das ja. Und wenig Wind, ganz wenig Wind, nur ein bisschen Welle. Und Erik hat dann angefangen, auf Downwind die Wellen auszusteuern. Und dann meinte Roman, ja, nee, das geht nicht. Und ja, das funktioniert nicht. Ja, und dann hat Erik aber weitergemacht und hat dann aber halt diesen Target Speed, den die dafür vor und vorgegeben hatten, hat wirklich übertroffen, relativ eindeutig. Und das hat auf jeden Fall bei Roman, also das hat er mir später nochmal erzählt, das fand er ganz beeindruckend.
Ja, also die waren uns alle recht wohl gesonnen, aber ich glaube, ohne diesen Strategiewechsel bei Red Bull wäre es nicht dazu gekommen, dass die im olympischen Programm sich erweitert hätten. Also, ja, das stimmt schon. Also Youth America's Cup habe ich natürlich nicht so präsent im Kopf, aber klar, da ist natürlich Roman Hargara und Hans-Peter Steinacher, die sind ja zweifacher Olympiasieger aus Österreich für im Tornado gewesen. Mhm. Und die sind also gut, also sind einer der ersten Red Bull-Athleten. Und deswegen in diesem ganzen Geschäft mit Red Bull recht tief verankert. Und die hatten auch die Organisation von. Und die haben eben schon einen guten Eindruck von uns gehabt und waren uns auch immer wohlgesonnen, aber die haben auch immer im Grunde eine Empfehlung gegeben an Red Bull International. Und ich glaube, wir sind jetzt Athleten von Red Bull Deutschland. Das heißt, ich weiß nicht, wie da der Transfer irgendwie hätte kommen können, aber ja, geschadet hat es auf jeden Fall nicht, denke ich.
Spannend. Sind denn eigentlich so Projekte jetzt, Thomas hat es anfangs schon erwähnt, Projekte wie der Youth America's Cup, beziehungsweise die ganzen GC-Projekte und so, beziehungsweise dann auch der America's Cup oder jetzt der Cell GP, sind das auch spannende Projekte für euch? Könnt ihr euch so auch vorstellen, da mal Gas zu geben?
Ja. Sag ich jetzt einfach mal ja. Eric?
Ja, okay, ja. Also klar, wir sind Feuer und Flamme, vor allem was die Cell GP angeht. America's Cup ist, glaube ich, immer erst der zweite Schritt, den man vielleicht angehen sollte, weil ich glaube, man muss vielleicht so ein bisschen erstmal die Atmosphäre schaffen für so ein Projekt. Und wenn da gar nichts existiert momentan in Deutschland, dann ist es schwer, direkt den Schritt auf America's Cup zu gehen und dann erstmal drei Kampagnen hinterher zu fahren. Da muss vielleicht erstmal so ein bisschen eine Zwischenlösung drin sein. Und ich glaube, die Cell GP wäre eine Möglichkeit, so einzusteigen.
Ich glaube, was Flo auch fragen wollte, war so ein bisschen, seid ihr jetzt bis auf weiteres Profisegler oder weiß nicht, machst du bald eine Arztpraxis auf? So, vielleicht kann man die Frage auch so verstehen.
Ja, die Arztpraxis, die dauert ja noch im Grunde mindestens 9 Jahre. Das dauert ja echt lang, dieses Studium. Wenn sich die Chance ergibt, dann werden wir da mitmachen.
Geil.
Gibt es denn schon konkrete Ambitionen in die Richtung?
Ja, wir sind hin und wieder im Gespräch, aber letztendlich ist es ja auch eine Frage vom Budget. Also klar.
Wie immer.
so eine Saison kostet auf jeden Fall einen etwas höheren siebenstelligen Bereich. Und deswegen sind wir momentan auf der Suche nach Sponsoren, sodass wir vielleicht in dieser Zelt GP einen Fuß reinkriegen. Aber es ist eben noch nicht viel organisiert. Deswegen, ja, also ursprünglich war der Plan, in der Saison 22 vielleicht mit dem deutschen Team an den Start zu gehen. Aber ich weiß nicht, ob das gehalten werden kann. Das werden wir die nächsten Monate sehen. Und ich denke, es wird auch ein bisschen davon abhängen, wie das Ergebnis bei den Spielen ist.
Ja.
Weil je besser das da ist, desto mehr Leute sind motiviert, ein deutsches Team oder uns zu supporten, um vielleicht bei so einem professionellen CellGP mit an den Start zu gehen.
Kann man nur die Daumen drücken, ne? Ich glaube, das würden wir alle, also alles, Erfolg bei den Spielen, CellGP-Projekten, deutsches, das würden wir natürlich alles abfeiern ohne Ende. Und vielleicht hört ja einer zu, der sich jetzt inspiriert fühlt, man weiß es ja nicht.
Du hast es gerade schon angesprochen, natürlich als Medaillenträger geht man natürlich mit ein bisschen einer Erwartung in die nächste Kampagne rein. Die Olympiasieger von 2016 sind auch wieder am Start. Könnt ihr sie dieses Mal schlagen?
Ja, jeden Tag Dritter, jede Wettbewerb Dritter werden, oder?
Richtig, genau richtig. Ja, ich denke, also das ist diesmal, ich meine, dieses Äquivalent zu der Trainingsgruppe, zu der Deutschen mit Justus und Max letztes Mal, ist natürlich jetzt die internationale Gruppe mit Diego Botin und Iago Mara aus Spanien. Und unser Trainingsgruppenziel ist im Prinzip Pi zu schlagen. Also kann man es einfach mal so sagen. Nein. Ja, was auch immer das dann konkret bedeutet, also müssen wir dann sehen. Also wenn wir dann Vierter, Fünfter, Sechster werden mit Pete, ist auch cool. Nein.
Aber vor Pete.
Das ist persönlich, ja.
Nein. Aber ne, also die Idee ist schon irgendwie so, geht schon in die Richtung. Ja. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall so nah dran wie nie zuvor. Jemand, würde ich sogar sagen, niemand war. Also wir haben in Auckland hatten wir ihn im Prinzip im Medal Race haben wir um den Weltmeistertitel gefightet, was es seit 7 Jahren nicht mehr gab. Also, ich weiß nicht wie oft, 6 Jahren, glaube ich, 6 Jahren nicht gab. Da war sonst hatte der Junge schon vor dem Medal Race die Regatta gewonnen. Ja, das war einfach so. Und ne, und auch jetzt hier, wir haben hier so eine kleine Regatta gesegelt, hat sich auch gezeigt, dass wir inzwischen auch genauso heißes Wasser kochen wie er, würde ich fast sagen.
Nice. Die Daumen sind gedrückt auf jeden Fall, Jungs. Daumen sind gedrückt.
Ja. Es gibt natürlich noch ein paar andere Konkurrenten da, ne? Die darf man natürlich nicht vergessen. Aber irgendwie so, ne, da soll die Reise irgendwie hingehen. Dann. Also unser Trainingsgruppenziel, ne, wenn da beide Teams eine Medaille gewinnen und irgendwie dann auch beide vor Pete sind, dann wäre das natürlich Hammer. Also, aber das ist echt ein hochgestecktes Ziel. Müssen wir mal schauen.
Ich weiß die Zeit, ne? Aber ich habe noch eine Frage. In dem Ausblick, wie oft, also gerade jetzt mit Corona, Revier in Tokio, ist das allen wenig bekannt oder habt ihr es geschafft, da viel zu segeln? Oder ist es gar nicht wichtig?
Also für uns ist es so gut wie gar nicht bekannt. Wir haben nur die ganzen Daten dazu bekommen und bisher waren wir noch nicht vor Ort. Das ist vielleicht auch gar nicht so gut. Deswegen haben wir den ganzen Winter über und auch letztes Jahr schon hier Reviere gesucht, die der Charakteristik so ein bisschen entsprechen soll. Was die Wellen, also Wind und Wellenbedingungen angeht. Und daran arbeiten wir hier, weil wir werden absehbar nicht extrem früh anreisen dürfen. Eigentlich war geplant, dass wir jetzt Mitte Mai vor Ort sind und dann 2 Blöcke dort haben. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass wir erst im Juli vielleicht anreisen. Momentan ist der 21. Juni noch gesteckt, aber könnte auch sein, dass es der Juli letztendlich wird. Das heißt, wir haben nicht viel Zeit vor Ort. Ja, auf der anderen Seite haben wir unser Top-Material mit in Europa noch. Und das haben wir auch recht spät bekommen im letzten Jahr, deswegen wollten wir möglichst lange auf dem Material trainieren und das im Zweifel fliegen und darauf läuft es jetzt auch hinaus. Das heißt, es ist vielleicht gegenüber den internationalen Vorteil, dass wir mit dem Top-Material die ganze Zeit trainieren können und wo die anderen das jetzt noch schon im Container haben nach Japan. Ja, also mal gucken, also ist vielleicht nicht wie Rio. Also Rio war ja ganz, ganz, ganz spezielles Revier, was die Windbedingungen angeht und auch mit der Strömung sehr extrem. Und Japan ist da ja eher ein Seerevier, ein klassisches.
Okay. Und ist da gewisse Chancengleichheit? Geht es allen so oder kriegt ihr auch wie mit, dass das andere da schon öfter da sind?
Ja, ja, also weiß nicht, die Frage kann ich so direkt jetzt nicht, muss ich ein bisschen ausweichen. Ich baue mir halt so ein bisschen das Bild auf, dass, ne, von dem, was wir gehört haben, von dem, was Marc beobachtet hat, dass dieses Revier nicht so kleine, feine Ecken hat hier und da, sondern dass es im Prinzip ein offenes Revier ist mit Wetterlagen, die halt da großflächig Einfluss nehmen und vor allem eben durch die Wellensituation irgendwie besonders wird. Und das ist im Prinzip das, was ich mir versuche vorzustellen, weil es ist halt technisch, eher technisch dadurch und weniger strategisch.
Okay.
Das ganze Thema, ja. Also es ist klar, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, diese Nummer, dass wir dann erst da eine Woche vorher oder hoffentlich
14 Tage vorher aufs Wasser kommen. Aber ich glaube auch, ja, wir tun eben eine gute Vorbereitung dann. Ich meine, ne, das Tolle ist ja heute, du kannst dir die Tracking-Daten halt angucken und da wurde schon viel gesegelt. Das heißt, man kriegt da eigentlich eine ganz gute Idee. Das ist anders, als wenn man da gar nichts zu hätte. Das heißt, wir können eigentlich so im Kopf schon ein paar Rennen so mitverfolgen mal. Genau. Und Marc war auch schon da.
Marc Pickel in dem Fall.
Genau, unser Trainer Marc Pickel, der war auch schon ein paar Mal da und hat ein bisschen eine Idee. Also ja, das passt schon.
Noch kurz nachgehakt, meinst du, er war als Coach da und hat sich das angeguckt oder ist er damals Starboard da auch schon gesegelt?
Das weiß ich Starboard gar nicht, aber er war auf jeden Fall mit Justus und Max eben als Coach letztes Jahr natürlich nicht, sondern vorletztes Jahr beim Test-Event da.
Ja, okay.
Genau.
Mensch, Jungs, ich guck mal auf die Zeit. Wir haben über eine Stunde geredet. Ich weiß, dass euer Zeitplan auch eng ist. Ich freue mich total, dass wir die Zeit gefunden haben, mit euch darüber zu reden. Ich glaube, wir haben ganz viele spannende Eindrücke bekommen und haben das genauso gemacht, dass wir nicht irgendwie auf die Sachen, die ihr schon 30 Mal erzählt habt, eingegangen seid, sondern ich habe ganz viele Sachen auch von euch gehört, die ich noch nicht wusste. Und wir sind ja auch echt immer ab und zu im Austausch. Von daher vielen Dank für das Gespräch mit euch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie zwischendurch schon erwähnt,
richtig geil, ja.
Wir drücken euch auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben, dass es genauso das Ergebnis wird, was wir vorhin angesprochen haben. Und danken euch ganz doll dafür, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit uns zu schnacken.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Ja, danke euch auch. Ich hoffe, wir haben ein paar Insights geben können, die noch vorher nicht bekannt waren. Das ist eigentlich das Spannendste daran.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe was gelernt oder was erfahren. Ich fand es super spannend. Habt ihr noch Shoutouts, Mutti grüßen? Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, glaube ich.
Nee. Nein, ich meinte, wir grüßen natürlich alle, die uns irgendwie verfolgen. Und auch wirklich, muss ich einmal sagen, ne, gerade bei Olympia rum, das sind allein 1000 Menschen, die uns irgendwie geholfen haben. Und wir versuchen, wenn es irgendwie geht, auch immer allen irgendwie persönlich auch für ihren Teil zu danken, weil diese Kampagne ist wirklich ein riesen Puzzle am Ende. Wir sind noch lange nicht auf so einem professionellen Niveau, dass wir das alles selber irgendwie stemmen, obwohl wir, glaube ich, schon ganz gut dabei sind. Aber ne, wir haben immer überall kleine Rädchen, also Menschen, die uns irgendwie hier und da mal helfen. Und das ist einfach auch, glaube ich, Teil des großen Ganzen und wichtiger Erfolgsfaktor. Also die uns jetzt hören, vielen Dank. Und auch die uns einfach nur so folgen und zuhören und für die wir vielleicht auch irgendwie Vorbild sind. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ja. Das ist der Gruß.
Großartig. Ja,
der war wirklich, der war wunderbar.
Auf jeden Schönes Fall. Schlusswort.
Ja. Na denn, Jungs, macht's gut. Danke euch.
Tschüss.
Ja, Erfolg. Ciao. Tschüss. Adios.